Guten Morgen miteinander. Wir fahren heute weiter in unserer Predigtreihe, wo es darum geht, an was zerbrechen oder können unsere Beziehungen zerbrechen. Und heute sind wir am schwierigen Thema dran, wie korrigieren wir einander. Wie korrigieren wir einander in der Gemeinde? Aber jeder von uns ist ja auch vielleicht gefragt, in einer berufliche Situation mit Lehrling oder du als Vorgesetzte oder ihr als Eltern. Wie kann man einander korrigieren? Wir orientieren uns weiter am 1. Korintherbrief. Der Brief schreibt Paulus an die Gemeinde, eine junge Gemeinde, eine Gemeinde, die Paulus selber gegründet hat. Und zwar war er über anderthalb Jahre in Korinth. Für den Paulus sehr lange Zeit. Und es hat Zeiten gegeben, wo der Paulus aufgeben wollte. Und wo Gott zu ihm redet und sagt, Paulus, gib nicht auf. Ich sehe doch, wie schwierig es ist. Und auch die Briefe zeigen etwas, dass die Situation für den Paulus in dieser Gemeinde sehr anspruchsvoll ist. Und wir spüren etwas vom Anliegen von Paulus, dass er die Gemeinde auf dem Herz trägt. Aber dann hat er auch den Mut, in diesem Brief schwierige Themen anzusprechen. Er beantwortet die Fragen der Korinther, das ist nur der einfache Teil. Aber er geht auch auf Themen ein, wo er sagt, hey Kollegen, so geht es nicht. Der Paulus, der mischt sich ein. Der Paulus verteilt gelbe Karten. Er redet zum Beispiel über, wie wir als Christen unsere Freiheit missbrauchen können. Aber er bringt es teilweise auch ganz konkret auf den Punkt. Ich meinte, dass ihr euch von all denen trennen sollt, die sich Christen nennen. Also er redet über Christen, nicht über Leute außerhalb der Gemeinde. Und trotzdem verbotene sexuelle Beziehungen eingehen, geldgierig sind, Götzen anbeten, Verleumdungen verbreiten, Trinker oder Diebe sind. Mit solchen Leuten sollt ihr keinerlei Gemeinschaft haben. Ziemlich happig, ziemlich direkt, wie der Paulus sich da einmischt. Jedes von den einzelnen Themen ist sehr spannend, was der Paulus anspricht. Aber wir werden uns heute Morgen Gedanken machen zu der Grundsatzfrage. Können wir uns in der Gemeinde überhaupt gegenseitig korrigieren? Ist das möglich? Funktioniert das? Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Wie geht es dem Baum? Wird der fair behandelt? Ich habe Raul gefragt, dass ich es Gegenüber habe, wo ich da ein bisschen Fragen stellen kann. Raul, wenn du das Bild siehst, was macht es mit dir? Wärst du gerne den Baum?
Ja.
Oder lieber den Gärtner?
Schwierig. Ich würde sagen, also zuerst mal sieht es irgendwie so ein bisschen einengend aus. Aber ich habe mir jetzt gerade vorne überlegt, so in ein paar Jahren ist der Baum da dankbar dafür, dass er am Anfang gehebt worden ist, weil er sonst vermutlich irgendwie schief gewachsen wäre.
Okay. Also ich habe in der Zwischenzeit ist ein Bauer zwischen den beiden Gottesdiensten auf mich zugekommen und hat gesagt, Andreas, der Baum, der fühlt sich im Fall sau wohl. Für mich so als freiheitsliebender Typ ist immer noch ein bisschen schwierig. Ich sehe, dass der, der es gemacht hat, ich glaube, sehr sorgfältig, liebevoll das Ganze gemacht hat. Aber für mich ist es schon schaurig. Jetzt, Raul, ihr habt eine Tochter. Und ich zeige dir jetzt ein Bild von eurer Lin, wenn sie dann mal 17 ist. Das ist ein Vorrecht, das du hast, dass du deine Lin schon mal einen Blick kannst drauf werfen. Und du triffst sie auf der Straße und meine Frage ist, wie reagierst du? Sie ist versteckt. Voilà!
Also Andreas hat mir ja vorgewarnt, so im Vorgespräch, dass er mir ein Foto zeigen wird. Und ich habe dort eigentlich schon gedacht, mit so einer Frage sollte ich mich doch erst in 17 Jahren auseinanderschlagen. Nicht schon jetzt. Aber eben, er hat mich vorgewarnt und eigentlich habe ich ein ganz anderes Bild erwartet. So ein Bild mit irgendwie mega Mini-Rock, man sieht mehr Bauch als Liebli, irgendwie Piercing, keine Ahnung was. Und von dem her ist doch alles super, ist tiptop angelegt, alles. Und ja, also der wegen dem freihändigen Velofahren ohne Velohelm und mit Kopfhörer und einem Smartphone in der Hand, das ist sicher nicht cool und da würde ich zuhause mit ihr müssen reden. Aber ich meine, jetzt unterwegs könnte ich sie gar nicht ansprechen, sie würde mich ja gar nicht hören.
Okay. Zu dem Bild noch eine Frage. Wärst du für ein Helm-Obligatorium?
Bei normalen Velo meinst du?
Ja.
Nein. Ich finde, beim normalen Velo finde ich, sollte jeder in der eigenen Verantwortung können für sich entscheiden. Und ich selber, ich habe einen an. Das kann ich nur sagen dazu.
Aber du weißt, wir haben immer mehr Velounfälle. Auch mit den normalen. Die E-Bikes sind noch schlimmer.
Ja, das mag sein, aber ich würde sagen, das Risiko für eine schwere Kopfverletzung bei einem normalen Velo, wage ich jetzt mal zu behaupten, ist irgendwo in einem moderaten Rahmen. Also, wahrscheinlich sind es mehr leichte Unfälle als schwere Unfälle.
Ist es eine Frage von der Eigenverantwortung?
Ich finde schon. Ich glaube, wenn jemand zum Beispiel dann Rennvelo fahren oder aufs Mountainbike sitzt, dort mag ich mich nicht erinnern, dass ich mal einen gesehen habe, der den Helm dann nicht anhat. Also dort überlegt sich dann die Leute schon, okay, jetzt brauche ich vielleicht einen.
Jetzt haben wir ja auch noch das Gurtenobligatorium. Und dort gilt Eigenverantwortung nicht, sondern sie verteilen Bussen. Wo ist der Unterschied?
Ja, für mich ist der Unterschied eben dort, dass beim Auto du grundsätzlich einfach, weil du im Auto sitzt, du bist schneller unterwegs, du hast mehr Massen um dich herum. Ich würde sagen, das Risiko ist einfach höher, dass du dich schneller schwer kannst verletzen. Aha. Sage ich jetzt als Laie. Vielleicht korrigiert mich nachher irgendein Rettungssanitäter.
Jetzt würde es mich noch interessieren, wie sieht dein Verhältnis zu Strafzetteln aus? Schnell fahren. Was hat der letzte Strafzettel mit dir gemacht?
Ja, das scheisst natürlich auch, wenn du so einen musst zahlen. Aber der letzte ist bei mir jetzt doch auch schon etwa 7 Jahre her. Und ja, es ist halt so, gell? Ich meine, also dort war es auf meinem Arbeitsweg, wo ich da hatte, eine Kurve, eigentlich eine 80er-Strecke, dort geht es auf 60 runter. Und wie es ist, wenn du gewöhnt bist auf einer Strecke?
Hören dir, er hätte nichts dafür können.
Denkst nicht mehr dran. Und ich bin an dieser 60er-Tafel vorbei und ich denke in der Kurve noch, oh Mist, ist eine 60. Gang ab dem Gas, komme um die Kurve und logischerweise steht genau dann der Blitzkasten dort. Es blitzt und 50 Meter weiter unten gesehen ist schon die Polizistin, die mich rauswinkt. Und ich bin einfach rausgefahren, das Fenster runtergelassen und habe sie gefragt, wie viel kostet es? Ich meine, wir müssen nicht darüber diskutieren. Die Busse hat seine Berechtigung gehabt und ich war selber schuld.
Hat sie auch etwas genützt?
Ja, ich könnte jetzt sagen, ja, eben wenn ich sage, ich habe seit 7 Jahren keine mehr bekommen.
Und was ist dein Verhältnis zu Polizisten?
Grundsätzlich gut. Ich habe ein paar Polizisten in meinem Bekannten- und Kollegenkreis. Und sonst habe ich eigentlich relativ wenig mit ihnen zu tun.
Okay. Wie wäre es, sollten wir nicht auch Polizisten in der Gemeinde haben? Und wärst du bereit, diesen Job zu übernehmen?
Zweimal Nein. Das erste Mal ein Nein und zweimal ganzes Fest, das zweite Mal ein ganzes Fest Nein. Ich finde nicht, dass wir Polizisten haben, die irgendwie gehen, den Leuten, keine Ahnung, auf die Finger schauen und in die Haushaltungen schauen und ihr Leben hineinschauen. Machen sie alles genau nach Gesetz richtig und so weiter. Weil ich glaube, dass da einfach extrem viel über die Beziehungsebene auch läuft. Also nicht über die autoritäre Ebene vom Polizisten kommt, sondern dass da Korrektur über die Beziehungsebene viel mehr bringt. Und das Zweite ist aber, nein, eben, aus dem Grund würde ich das auch nicht machen. Weil ich eben glaube, dass du mit Leuten unterwegs sein, dass du dir irgendwo auch kannst das Recht rausnehmen, sie zu korrigieren und dass sie es auch annehmen können.
Das ist okay, dann bleib du Musiker. Wir brauchen dich nicht als Polizist. Wie reagieren wir in unseren Gemeinden auf Situationen, wo wir das Gefühl haben, da ist jemand in der Gefahr? Oder da liegt ein Fehlverhalten vor, wo vielleicht auch andere gefährdet. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist unsere erste oder Lieblingsreaktion schweigen, tolerieren, wegschauen. Weil ich habe schliesslich auch, wer bin ich? Ich habe ja auch meine Schwächen. Und ich bin froh, wenn die anderen auch nicht zu allem, was ich mache, etwas sagen. Noch schlimmer ist, wenn man es doch nicht irgendwo unter die Füße bringt, was wir sehen, und dann andere Leute brauchen, um darüber zu reden, um uns auch ein bisschen abzureagieren. Gell, du findest auch. Wenn wir Sachen ansprechen, landen wir auch sehr oft in einer Entweder-oder-Haltung. Es wäre spannend, heute Morgen zu schauen, wie Jesus im Umgang mit Menschen sowohl als auch Haltung praktiziert. Wir sind sehr oft beim Entweder-oder. Gerade auch in der Kleingruppe. Also da ist man ja einfach auch nett zueinander, oder? Du musst ja nächste Woche wieder mit dem. Und oft sind wir einfach nicht ehrlich. Und unterstützen und ja genau, du bist ein Arme. Und dabei würde die Person vielleicht auch ein drittes Schienbein brauchen. Oder aber es kippt dann. Und dann sind wir am Urteilen und Verurteilen. Und Beziehungen zerbrechen. Und man geht einander einfach aus dem Weg. In jedem Fall merken wir, einander korrigieren ist sehr anspruchsvoll. Und vielleicht bist du einfach noch am Punkt, wo du sagst, also meine Erfahrung sagt mir, Hände weg. Gescheiter einfach nichts sagen, wegschauen. Der Paulus, haben wir gesehen, mischt sich ein. Weil wir es nicht machen und weil wir glauben, Korrektur nützt ja gar nichts, möchte ich mit euch so ein bisschen Grundlagen anschauen. Wir haben es vorher beim Raul gespürt, Gesetz, Richtlinien, Ermahnungen, können sehr unterschiedliche Nutzen für uns haben. Ich glaube, wir schauen miteinander Gesetz und Gnade genau an, so dass wir verstehen, dass Korrektur in deinem und in meinem Leben überhaupt eine Chance hat. Ich habe mehr und mehr Freunde, die mir sagen, also im Neuen Testament verteilt Gott also kein Strafzettel. Wir sind unter der Gnade. Ich glaube, es läuft anders. Die Strafzettel, die Gott mir geben muss, die werden umgeleitet zu Jesus. Er hat für mein Versagen gezahlt. Aber er schickt mir ein Erinnerungsmail. Und ich glaube, das ist gut. Wenn er mir zeigt, für das habe ich gezahlt. Und die Erinnerungsmail, die sind manchmal beschämend. Und ich habe gemerkt, ich brauche es. Ich brauche es, damit sich auch etwas verändert in meinem Verhalten. Und dabei verstand ich mehr und mehr, was denn Gnade bedeutet. Und damit wir verstanden haben, damit wir uns auch korrigieren lassen. Ich glaube, es gibt zwei Grundprobleme von uns Menschen, die uns immer und immer wieder einholen. Wir sind durch und durch religiös. Und ich glaube, Misstrauen gegen Gott ist immer gerade um die Ecke. Was meine ich mit dem? Wir sind durch und durch religiös. Wir würden am liebsten selber Gott zufriedenstellen. Wir würden sogar selber gern können abbüßen. Bis auf Rom pilgern mit Erbsen in den Schuhen. Gnade ist lästig. Gnade ist demütigend. Wir wollen keine Gnade. Gnade macht uns abhängig von Gott. Und dann müssen wir noch dankbar sein. Wir sind religiös und wollen darum lieber die Sachen selber regeln. Das eine für deine Schuld, für dein Versagen muss zahlen, das widerstrebt uns das Tiefste. Warum? Was ist unser zweites Problem? Dass wir Gott misstrauen. Und da hat es für mich zwei Aspekte. Der erste finde ich sehr schwierig. Warum ist das Leben nicht fair? Warum gibt es so viel Leid und Not? Und was ich ganz schwierig finde, ist, warum muss ich immer wieder erkennen, das Böse steckt auch in mir. Da habe ich immer wieder meine Fragen und immer sage, ich habe eigentlich keine schlaue Antworten. Ausser, dass ich merken musste, Schwierigkeiten, Erschütterungen sind die Momente gewesen, wo Gott in besonderer Weise mir konnte helfen, auch Korrekturen in meinem Leben vorzunehmen. Es waren Chancen gewesen, auch wo ich wachsen konnte. Auch in meiner Beziehung zu Gott. Ich bin kein Masochist. Ich liebe kein Problem oder ekliges Zeug in meinem Leben. Aber ich würde heute sagen, ich habe es immer und immer wieder gebraucht. Das Leben ist nicht fair. Das bewirkt in uns immer wieder Misstrauen gegen Gott. Könntest du es doch ein bisschen besser machen? Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Die Grundfrage ist, geht es um Gott oder geht es um mich? Jetzt sind ihr alle fromm, ihr wisst, wie man diese Frage beantworten muss, oder? Und für die, die schon ganz lange da sind, ich habe darüber einmal eine Predigt gemacht. Und ich habe es sehr deutlich gemacht, es geht um Gott. Gott muss ins Zentrum. Aber wenn es um Gott geht, geht es dann auch noch ein bisschen um mich? Komme ich dann nicht zu kurz? Meint das denn gut genug? Oder tun wir nicht gescheiter doch auch selber ein bisschen nachhelfen? Weil so ganz nicht um mich, das kann es ja nicht sein, oder? Oder ticken die anders? Bei mir wirkt der Satz, obwohl ich ihn selber predigt habe, Misstrauen. Und darum habe ich jetzt eine neue Variante. Es geht um Gott, damit es nicht um mich geht. Da drin liegt mein Glück. Ein bisschen Hirn. Es geht um Gott, damit es nicht um mich geht. Da drin liegt mein Glück. Und da ist mir ganz wichtig. Gott braucht nichts von dir. Gar nicht. Das ist Religiosität. Der braucht nichts. Es ist alles, was er sich von dir wünscht, was er dir zeigt oder wo er gehorsam von dir erwartet, auf dein Wohl, auf mein Glück ausgerichtet. Wenn der Satz stimmt, dann sind Korrekturen plötzlich in einem völlig anderen Licht, oder nicht? Jesus fasst doch das Gesetz zusammen. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Es geht also um Gott. Meine Predigt hat gestummt. Warum geht es um Gott? Damit du und ich wir uns nicht um uns selber drehen. Ich bin noch mit Sätzen erzogen worden, die gesagt haben, da hat der Heiland aber gar keine Freude. Wer kennt so Sätze noch? Und mit so Sätzen wird Gott zum Spielverderber. Und sein Gesetz, seine Anordnungen, sind einfach die Schikaniererei. Der mag dir nichts gönnen. Ganz anders tönt es beim David. Der David schreibt seinen längsten Psalm, den Psalm 119, nur mit Argument, warum er das Gesetz von Gott so genial findet. Und wo er einfach nur sagen kann, hey, das ist für mich, das ist zu meinem Wohl. Mit großer Freude erfüllen mich deine Gebote, die ich so lieb gewonnen habe. Als freiheitsliebender Typ sind Gebote für mich ganz schwierig. Ich war ganz ein schwieriger Rekrut. Ich habe nie verstanden, was die wollen oder für das gut sein soll. Gebot ganz eklig. Das war vielleicht auch um David seine Situation. Er sagt, ich habe es gerne bekommen. Ich habe es gelernt zu schätzen. Ich habe es begriffen, dass es Gott gut mit mir meint. Mit dem, was er von mir möchte. Die Christen sollten die Bibel lesen. Religiosität strotzt von sollte, müsste. Wenn du immer das Sätzchen bringst, man sollte mehr, weniger, dann bist du religiös. Das ist nicht Evangelium. Christen sollten die Bibel lesen und wenn du verpasst, dann sitzt der Heiland traurig im Himmel, weil du ihm nichts vorgelesen hast. Das sind deine Kinder. Die sind traurig, wenn du nichts vorlesest. Die sind bedürftig. Gott braucht dein Vorlesen nicht. Er hat selber geschrieben. Du machst stille Zeit, damit Gott zu dir reden kann. Überhaupt nimmst du dir Zeit mit Gott, weil dort drin du da überkommst, wo du dringend brauchst für dein Leben. Gott braucht auch kein Lobpreis. Du brauchst Lieder, die dein Herz berühren, wo es dir ermöglicht, auch mit deinen Gefühlen und Emotionen Gott können zu begegnen, ihn zu spüren und Kraft zu tanken für die nächste Situation. Anbetung hilft uns, den Blick wegzunehmen, vom sich um sich selber zu drehen, hin zu Gott. Das ist Anbetung. Aber es geht um dich, weil Gott im Zentrum ist. Christen sollten die Zehnte geben. Ich sage euch nicht, ihr solltet mal aufrechnen, wie viele Zehnte du in deinem Leben schon gegeben hast und was da für ein Auto könntest kaufen. Eklig, hä? Ich glaube, grosszügig geben, ist eine geniale Idee von Gott gegen Gier, gegen unersättlich sein und sogar gegen Angst. Langt's denn? Und da hat Gott die geniale Idee gehabt, hat er immer durchgezogen. Gebt, das hilft dir. Das ist für dich. Ehe, eine Treue in der Ehe, Schikaniererei. Oder Gottes geniale Idee. Ein Riesenschutz. Drei Pfähle um dich herum. Wo der Bauer einfach nur sagen kann, der fühlt sich sau wohl dort. Wir brauchen eine neue Sicht von Gesetz, sogar von Strafe. Kein Misstrauen gegen Gott. Er will dies Beste. Gesetze sind Krücken. Das sind Hilfen. Wir dürfen sie nicht religiös verstehen. Nicht etwas, wo du springen musst, sondern wo dir Gott gibt. Als Hilfestellung. Da geht es nicht um Prinzipien, die wir müssen halt einhalten müssen. So wie ich es empfunden habe im Militär. Sondern Jesus zeigt uns, wenn er einen Umgang hat mit dem Gesetz. Der heilt am Sabbat. Er steht doch da. Er fastet nicht mit den Jüngern, weil er sagt, jetzt ist etwas anderes dran. Eine andere Sicht von Gesetz. Paulus schreibt im Hebräerbrief, ermahnt und ermutigt. Das ist im Griechischen ein Wort. Und das heisst eigentlich wörtlich übersetzt, jemanden auf die Seite rufen und sagen, können wir mal miteinander ein bisschen reden. Es steckt ganz viel Hilfe und Ermutigung in diesem Wort drin. Und meistens wird so auch gebraucht. Ermahnt und ermutigt einander jeden Tag, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Ich glaube, der Paulus hat es da schon vor Augen. Unser Grundmisstrauen gegen Gott, wo uns hart macht. Wo die entscheidende Frage, meint Gott gut mit mir? Plötzlich anders beantwortet wird. Und wir brauchen einander. Wir brauchen einander, um nicht hart zu werden gegen Gott. Gott meint es gut, wenn er korrigiert. Und wenn unsere neue Haltung sein Gesetz gegenüber prägt, ich glaube, erst dann ist der Boden da, dass wir Korrektur überhaupt annehmen können. Einander korrigieren, ganz praktisch. Es bleibt schwierig. Oder mindestens ich bin im schwierigen Fall bei Korrektur. Und darum ist der beste Weg, such selber Hilfe. Ich glaube, wir haben es verpasst, zum Beispiel dass Beicht etwas ganz Normales ist. Ein Ort, wo ich hingehe und sage, da ist in letzter Zeit in meinem Leben schwierig gewesen. Können wir das mal miteinander anschauen? Wie kann ich anders reagieren? Kannst du mir helfen? Vielleicht heisst heute Beicht Beratung oder Seelsorge, aber vielleicht auch Zweierschaft. Da, dass du jemanden hast, wo du sagst, mit dieser Person erlaube ich, in mein Leben zu reden. Ich glaube, das sind die Chancen von Korrektur, wenn du das selber wählst. Viel, viel besser. Solltest trotzdem in einer Situation sein, wo es einfach darum geht, dass du auch mutig ins Leben von einer anderen Person hineinredest, möchte ich noch sagen, hinterfrag deine Motive. Warum machst du es? Hast du echtes Interesse? Nimmst du Anteil an dieser Person? Und wenn es nur ein Hauch von Überheblichkeit und von Rechthaberei drin hat, dann lass bleiben. Bin ich die richtige Person? Kann die Person mir vertrauen, dass ich es gut meine? Ich finde, gerade auch da kommt ein spannender Punkt rein bei uns Eltern. Wie lange sind wir die richtigen Personen zum Korrigieren? Und wann sind wir es nicht mehr? Und wann müssen wir es loslassen und vertrauen, dass auch andere Leute ins Leben von unseren Kindern hineinreden können und für sie behilflich sind? Bin ich bereit, eine Last mitzutragen? Oft ist es einfach, gute Ratschläge zu geben und zu sagen, das solltest und selbst solltest. Bin ich auch bereit, ein Stück von der Suppe mit auszulöffeln, wo die Leute gerade drinstecken? Mich hat zum Beispiel als Pastor immer wieder herausgefordert, was machen wir als Gemeinde für die Alleinerziehenden? Haben wir da nur gute Richtlinien, wie das jetzt weiterläuft? Oder sind wir ein Ort, wo zum Beispiel Alleinerziehende mit anderen zusammen können Ferien machen können? Wo man es vielleicht sogar auch finanziell ermöglichen? Korrektur ist nicht billig, wenn ich mich selber involvieren lasse. Aber eben, jetzt bin ich schon zu schnell. Paulus redet nicht nur über Korrektur, er sagt auch, jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. In jedem Fall glaube ich, es ist nicht Liebe, sich in gewissen Situationen nicht einzumischen, sondern einfach zu sagen, dein Bier, geht mir nichts an, wäre ja sowieso schwierig. Ich glaube, wir müssen auch wieder zurückfinden zu einer Gemeinschaft, wo man auch ein Stück Verantwortung füreinander übernimmt. Auch in den schwierigen Situationen. Ich entlasse mit dieser Frage. Bin ich bereit, meine Haltung zu Gottes Gesetz, zu Korrektur, nochmal zu überdenken? Entschließe ich mich, dass Menschen dürfen in mein Leben reinreden. Bin ich bereit, mir nochmal Gedanken zu machen über Gottes Gesetz, über das Thema von Gehorsam, von Strafe, weil ich überzeugt bin, Gott meint es gut. Und lande bei mir David. Mit großer Freude erfülle mich deine Gebote, die ich so lieb gewonnen habe. Wir beten. Vater im Himmel, wir sind geprägt von Religiosität. dass wir Gnade nicht verstehen und es lieber selber machen. Sogar selber abbüßen. Und unser Leben, da schleicht sich Misstrauen gegen dich immer wieder ein. Machst du es denn gut genug? Oder muss ich mir selber helfen? Vater im Himmel, du hast Gedanken von der Liebe über uns. Du meinst es gut. Hilf uns, dass wir das annehmen können und dass wir uns darum auch dürfen ausstrecken, nach Hilfe auch von anderen Menschen zurückzufinden in die Ordnung, die du, Vater im Himmel, für mich gedacht hast. Amen.